Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Kennst du überhaupt Leute unter 30? Weil du ja junge Leute ablehnst.
Nein, das ist nicht wahr. Ich lehne junge Leute überhaupt gar nicht ab. Dann sag doch mal einen. Ich kenne natürlich kaum welche. Aber
mit denen du auch umgehst.
Ja, aber warum soll ich denn mit denen umgehen?
Ja, warum, kann man immer fragen.
Ja, was will denn so einer von mir?
Ja.
Das ist ja...
Was willst du von dem? Das ist doch die Frage.
Ja, aber das findet ja gar nicht statt oder so. Außer dass du... Nein.
Weil du ein arroganter Fatzke bist.
Nein, das ist doch... Das gibt's doch überhaupt gar nicht, ey. Das ist jetzt gerade unsere zweite Folge und du fängst an, mich jetzt schon zu beleidigen. Das kann doch gar nicht sein.
Ja, du musst ja auch mal aus dem Sessel kommen, alter Sack. Also, herzlich willkommen hier zur zweiten Jubiläumsfolge von Zärtliche Cousinen. Aber wie man jetzt schon merkt, der Onkel Hoheneder hat Blutdruck.
Ja, ja, sicher, weil hier Comedy-Legende, Comedy-Titan, Titan überhaupt.
Atze das Schröder. Hab ich mir doch nicht ausgedacht.
Ja, unser feiner Herr Atze Schröder meint ja nur, weil er von oben kommt, könnte man eben hier seinen Autor diskreditieren, natürlich.
Die Ursprungsfrage zielt ja darauf hin, kennst du Musiker unter 30? Kennst du deutsche Sänger unter 30?
Dieses Gegreine und Gejaller, das geht mir so fürchterlich offen.
Aber es kann ja, ist ja rein statistisch unmöglich, dass es nur Idioten gibt unter 30.
Ja, aber...
Also in der Popmusik.
Es interessiert mich einfach nicht. Ich höre das, ich nehme das zur Kenntnis hier. Anne Kante, Marie Breit, keine Ahnung.
Wer war das denn jetzt? Anne Kante?
Wie heißen die nochmal? Anne Mai Kantenbreit?
Da muss ich dir mal sagen, letztens in einem Zusammenhang fiel der Name Drake. Wie schon Drake sagte, und ich habe gedacht, Drake, was ist denn Drake? Ne? Und ich habe gedacht, Sir Francis Drake im Auftrag ihrer Majestät, Freibeuter der Meere.
Das gibt's doch wieder gar nicht, die alten Säcke.
Ja, natürlich, alle Säcke. Und es ist natürlich der Rapper Drake, der kanadische Rapper, gemeint. Ein absoluter Superstar. Ich glaube, größer als Michael Jackson jemals war. Quasi der kanadische Kanye West, also die beiden hassen sich auch wohl. Toll. Ich habe das im Nachhinein gegoogelt. So bin ich ja im Gegensatz zu dir, dass ich dann doch wissen will, wer das ist.
Doch, nee, wissen will ich das auch. Und ich höre mir das schon an.
Und das hat mich auch genervt, dass ich den nicht kannte, muss ich sagen.
Echt?
Wirklich, ja. Ich meine, das sind Künstler, die sind ja nicht umsonst, das sind ja, bei Kanye West wird's jetzt eng, aber natürlich sind das sind unglaubliche Künstler, die da tolle Texte haben und es lohnt
Yo
sich.
Yo Mother, fuck you.
Ja, aber das sind ja Vorurteile, nur den Teil rauszunehmen. Ich meine, das sind denkende Künstler, die sich um die Welt auch ihre eigenen Gedanken machen, die jetzt nicht deine sind oder vielleicht auch nicht meine, aber es lohnt sich da doch mal reinzuhören. Und
deswegen darf ich die nicht scheiße finden. Oder
und was? Doch, du kannst ja scheiße finden, nur nicht im Vorhinein.
Nee, ich höre mir das schon an.
Du kannst ja nicht sagen, die sagen alle nur Yo und Motherfucker.
Also, aber es zieht sich ja als Stilmittel ziemlich konsequent durch.
Ja, das ist ja, da möchte ich aber mal sagen, in der Rockmusik hast du ja auch deine Schemen, deine Blues-Schemen, wo du auch dann irgendwann sagst.
Klischees, natürlich.
Ja, ne? Und Shock Me All Night Long oder selbst oder von Stones gibt es ja mit Sicherheit auch irgendwas. Da werden ja auch immer irgendwelche Frauen besungen,
die
es besonders gut mit der Hand konnten und was weiß ich.
Yeah. Ja, Starfucker.
Ja, und das entspricht dem ja auch nicht. Ja, und deswegen lohnt es sich schon, sich auch mit solchen Künstlern mal auseinanderzusetzen.
Ich mache das ja auch tatsächlich.
Also, wobei wahrscheinlich Drake und Kanye West auch schon uralte Säcke sind.
Ja, das funktioniert bei mir ganz anders. Ich höre dann auf einmal, dann erzählt mir irgendeiner was über João Gilberto, den legendären Bossa Nova-Gitarristen. Den kennen auch tatsächlich alle.
Natürlich, João Gilberto.
Sie wissen es nur nicht, dass sie The Girl vom Ipanema, dass das seine Frau war und er an der Gitarre.
Ich kenne die Nummer nur aus Pornos.
Ja, natürlich. Ja, João Gilberto.
Ja, und auch Girl von Ipanema.
Das brasilianische Zuckerrohr, genau.
Wie hieß der denn noch von Feliz Navidad? Wie heißt der Künstler?
José Feliciano. Da kann ich jedem nur ein ganz tolles Video empfehlen bei YouTube. Und zwar Sting kriegt einen Preis. Und zwar den Polarpreis von der schwedischen Popmusik. Und
der Feliciano, muss man dazu sagen, ist der Erfinder von Feliz Navidad.
Von ne? Feliz Navidad, Vida. Prospero Año e Felicidad.
Prospero Año.
E Felicidad. I wanna wish you a merry Christmas.
Ja, siehst du, da wird er Englisch.
From the bottom of my wife. So.
From the bottom of my wife,
hat mein Schwiegervater immer gesagt. Das fand ich mal total gut. And I mean it from the bottom of my wife. Total geil, ne? Das ist auch ein super Typ.
Ja, dieses Video.
Und da kommen dann so verschiedene Künstler. Annie Lennox singt einen Sting-Song und er ist total gerührt. Und da kommt wieder einer und singt einen Sting-Song und super. Und dann kommt José Feliciano und spielt Every Breath You Take. Und da wird zwischendurch immer wieder auf Sting geschaltet. Dem fällt fast das Essen aus dem Gesicht. Er hat so tellergroße Augen, weil...
Sing's mal so ein bisschen. Ich hab's auch gesehen. Sing's mal.
Ich kann es nicht sehen.
Every breath you take.
Ja, aber völlig arrhythmisch und gurkt sich dabei irgendwas auf der Gitarre zusammen, wo man denkt, ja, gut, jetzt ist er blind, aber eigentlich sollte er wissen, wo die Akkorde sind.
Er macht sie auch schon ein Leben lang.
Ja, er macht sie auch. Er war ja auch ein guter Gitarrist.
Er war ein guter.
Und das Ganze, und das ist alles so hoffnungslos vergurkt. Das Sting und Trudy Styler, seine Frau, die sitzen da, die sind völlig schockiert. Und an sowas habe ich ja eine helle Freude. Also das ist ganz toll.
Ich habe es auch gesehen. Großartig. Ich guck's mir auch gleich nochmal an. Das ist wirklich eine ganz große Freude. José Feliciano. Und Every Breath You Take bitte mal eingeben. Und ihr werdet einen unglaublichen Nachmittag haben.
Bitte wählen Sie diesen Titel. Bitte wählen Sie den Titel nicht wieder. Ich kann den Scheiß wirklich hören, meine Damen und Herren. Also ich höre das neue Zeug. Gute. Und oft ist es so, dass mein Sohn zum Beispiel nach Hause kommt mit seinen 26 und sagt, ey Dad, hier, Vater, hör hier mal Porcupine
Tree an. Der sagt Dad zu dir?
Ja, manchmal.
Ach so.
Aber eigentlich sagt er auch Papi.
Papi?
Papi, ja.
Ah.
Paps. Papi ist ein guter Junge.
Ja, also sag nicht Digga oder Alter.
Nein, auf keinen Fall.
Ey Digga.
Würde ich immer sofort eine schmieren.
Ja, aus Toleranz.
Aber nur wenn ich dran komme. Weil ja. Er ist ja größer und so eine Kante und die.
Nur wenn du weißt, dass er nicht zurückschlägt.
Er ist einfach ein guter Junge.
Ja, also du weißt, was der für Musik hört.
Ja, der kommt dann an und sagt so, er hört so Incubus oder Porcupine Tree. Und das Interessante ist dann aber immer, dass ich ihm sage, ah, das ist Porcupine Tree? Kennst du die Dixie Drags? Und er sagt so, was? Ich sage, Dixie Drags, Steve Morse, Rod Morgenstein, T. Levitz.
Steve Morse spielt noch in einer anderen Band?
Das war seine Ursprungsband, so. Die Dixie Drags, Mitte der 70er Jahre.
Da sind
und,
sie wieder,
die 70er. Die haben so eine Mischung aus Southern Rock, Fusion, Jazz mit Geige, ganz wirr, völlig irre. Und er hört sich das und sagt, oh, stimmt, das ist aber echt verdammt ähnlich. Und ich stelle immer wieder fest, wenn die Kids mit irgendeiner Mucke kommen.
Die Kids.
Dass ich dann ganz oft irgendwie sagen kann, ach echt, das kenne ich aber so und so. Und das ist aber sehr stark beeinflusst von so und so. Und da komme ich mit irgendwelchen obskuren Bands. Das findet er wiederum total gut.
Ja.
Weil er dann sieht, das, was ich ihm oft sage, so Junge, das Rad wird einfach nicht neu erfunden. Ne? Und das ist ja auch so. Das Rad wird einfach nicht neu erfunden.
Ach, da gibt's
das. Das kennst du doch, die Witze. Da kommt irgendeiner, sagt einen neuen Witz.
Ja, man meint halt immer so als alter Sack. Letztens hat Klaas Häufer Umlauf hat in irgendeinem Interview gesagt, dass es ihm so leid tut, dass so die älteren Säcke, so wie wir, meinen, sie könnten auf dieses ganze Social-Media-Nummer verzichten oder machen da nicht so viel und machen nichts bei Twittern, machen nichts bei Instagram. Und mein erster Reflex war zu sagen, Junge, du weißt doch gar nicht, wie es geht. So, klar. Und dann habe ich auch ein paar Nächte mal drüber geschlafen und habe gedacht, wenn ich sehe, was so abseits, weil Joko und Klaas haben ja gar nicht so hohe Einschaltquoten, wie sie immer verkauft werden, aber andererseits bedienen sie dann im Internet eben auch viele Kanäle und über Twitter und so weiter. Und Joko hat ja auch seine eigene Zeitschrift, die nicht besonders gut läuft, wo er aber trotzdem von profitiert. Und das sind so Geschäftsfelder, die uns völlig unbekannt sind.
Ja.
Aber wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, muss man Klaas recht geben. Wenn du 1 Million Follower irgendwo hast, das ist ja schon fast wahrscheinlich mehr wert für deine persönliche Marke, vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen, als wenn du auf dem Samstagabend 4 Millionen hast.
Ich betrachte das Ganze bei einigen Leuten natürlich als wahnhaften Zwang, eine Meute jeden Tag zu füttern.
Ja, aber das ist ja auch ein Job.
Ne? Das ist ein Geschäftsmodell.
Also die Leute, die wir so kennen, die da sehr erfolgreich sind, die betreiben das ja auch wirklich sehr fleißig.
Ja, und da muss ich einfach sagen, das ist mir insofern einfach eine Nummer zu hohl, weil...
aber da ist jetzt schon wieder eine Wertung drin.
Ja, ne? Ich werte diese Scheiße nicht. Ganz klar.
Nein, wir sind nicht gewohnt, damit umzugehen. Aber selbst ein Donald Trump benutzt Twitter ja gnadenlos. Ne?
Ja, er lügt vor allen Dingen. Also es gibt ja, die Washington Post hat ja, glaube ich, so einen Zähler, wo sie ihm sagen, mittlerweile seit Amtsanführung 6.420 Unwahrheiten, Lügen. Und das ist,
und es schadet ihm nicht.
Ja, weil das war ein sehr interessanter Artikel, den ich im Spiegel gelesen habe. Und zwar, warum kommen die Leute heutzutage mit wissentlichen Lügen durch? Was ist das Phänomen dahinter, dass jemand lügen kann und auch der Lügerei überführt wird und es trotzdem ihm einfach nicht schadet? Was ist das für ein Phänomen? Und da waren interessante Ansätze drin, nämlich, dass sie zum einen sagen, dass man damit dem anderen signalisiert, es ist mir scheißegal, was du sagst oder so, es interessiert mich überhaupt gar nicht. Also, ne? Das stimmt einfach nicht. Und das habe ich, ist auch wurscht. Die Realität existiert nicht. Du bist das, was du sagst, zählt. Und wenn dir einer sagt, ja, das ist ja gelogen, dann sagst du ja, und? Mir doch scheißegal. Ja, das ist also ein öffentliches Zuschaustellen von Macht. Religionsforscher haben zum Beispiel dann herausgefunden, je radikaler ein Glaube ist, ne, desto stärker ist diese Gruppe überlebensfähig.
Weil sie dann noch mehr zusammenhält.
Ja, genau. Ne, weil der Glaube sie verbindet. Einfach eine gute Frage, warum hat das Christentum überlebt? Es klingt ja eigentlich auch nicht besser als bei Erich von Däniken, ne? Wenn du jetzt jemanden sagst, irgendwie, da sagt irgendjemand zum Beispiel, was weiß ich, ja, hier, die Scientology, weil da, die haben sich auch einen Scheiß ausgedacht da mit ihrem sowieso, und da denkst du dir, ja, sicher, da wird so eine Frau schwanger vom Heiligen Geist, das hört sich natürlich alles, da kann einer über Wasser gehen, das hört sich natürlich alles sehr viel realistischer an.
Ja, ne? Wie Lemmy schon sagte, wer das glaubt, hat es nicht besser verdient, als in der Scheune zu übernachten.
Ja, aber das, Gott hab ihn selig.
Ja, der hat eben schlaue Sachen gesagt. Ja. Ne? Ich glaube, nächste Biografie
nochmal. Musik war scheiße, aber als Interviewpartner war richtig gut.
Jo, Lemmy. Damit kann man jetzt, damit wir auch Ältere mal wieder fertig machen hier.
Ja.
Das muss man wirklich sagen, Motorhead, was eine Scheiße, oder?
Ey, wirklich, ich glaube...
Ja, lass mal ein bisschen über Musik reden, ey. Das muss ja jetzt auch mal sein. Ja.
Da hat man ihn noch verstanden. Da hast du aber noch einzelne Worte verstanden.
Ja.
Na, hinterher ist ja einfach nur, war das nur also ein gutturales Rülpsen.
Ist einfach nur laut und Punkt.
Ja.
Ja, ja.
Ey, Musik war immer scheiße.
Total überschätzt. Total. Vielleicht sollte mal so eine Rubrik darüber machen. Überschätzt, don't believe the hype. Überschätzte Bands. Aber dann bin ich ruckzuck wieder bei Kiss und das... ich weiß, dass mir da viele widersprechen, aber egal, komm.
Ja, aber Musik ist ja immer nur
pass auf, persönlicher Geschmack. Ich erzähl dir jetzt mal eine tolle Geschichte über junge Musiker.
Ich erzähle dann gleich noch eine Geschichte über Kiss.
Ja, merk dir das bitte mal. Ne? Aber um jetzt mal wieder ein bisschen junges Blut hier reinzubringen. Ich war ich war der Moderator des diesjährigen Regenbogen Awards von Radio Regenbogen, wird das mal gemacht. Und
einer der führenden deutschen Medienpreise.
Ja, ist so ähnlich wie 1 Live Krone. Wir kriegen natürlich hier die Krone mehr mit, weil wir im Sendegebiet wohnen, aber da oben ist es, da unten ist es.
Ein Hammer.
In Süddeutschland ist es eben so 1 Live und Krone. So, eben der Regenbogen Award. Auch stark besetzt immer. Und super Veranstaltung. Die legen noch mehr Wert darauf, dass es wirklich Party ist. Also diese Preisverleihung ist mehr oder weniger in die Party eingebettet. Und es ist von Anfang an gute Stimmung. Die Leute haben den Wein, den Champagner, das Bier auf dem Tisch stehen und wirklich richtig gut. Richtig, richtig gut.
Also die lassen es richtig krachen.
Ja, und freuen sich auch alle mal drauf. Selbst die Künstler freuen sich da drauf, weil es eben so eine schöne Veranstaltung ist. So, da habe ich da moderiert. Und dann, klar, das Lebenswerk kannte ich noch, das waren die Gibson Brothers. Und ich hab,
Käse ist rar, den gibt's nie wieder.
Urlaub. Und dann habe ich den ganzen Abend natürlich gesagt, Leute, und zum Schluss, wir haben sie hier, die Gypsum Brothers, ne? Kuba. So, und dann kam aber eben Michael Kelly, dann kam Vincent Weiss, dann kam und so weiter. Dann, scheiße, ich krieg die Bands nicht mehr zusammen. Rooftop Baby. Wie heißt die Band noch? Ist ja egal. Auf jeden Fall jüngere Künstler.
Ja.
So. Und dann war auch irgendwann der Oerding. Oerding heißt der Oerding?
Oerding. Schulze Oerdl.
Oerding. Wie heißt der?
Johannes?
Johannes Oerding. Ganz feiner Kerl. Ganz feiner.
Wenn man sowas schon vorab sagt, findet man die Musik eigentlich scheiße. Und dann Musik finde ich nicht so gut, aber ein ganz feiner.
Toller Sänger. Ja, ich kann es ja jetzt mal sagen. Ich bin kein Freund von Popmusik. Aber ist doch scheißegal. Auf jeden Fall, Johannes Oerding war da und Vincent Weiss waren da und so diese.
Es müsste Musik sein? Und wo
da ist ja Musik. Naja, auf jeden Fall, die sind dann aufgetreten und haben dann auch live gesungen und Johannes Oerding war mit seiner Band eben so, es gab eine Rundbühne im Publikum und da sind die aufgetreten und es war halt alles live und war auch gut. Und dann, wie gesagt, die Stimmung ist immer gut auf der Veranstaltung und dann gibt's hinterher immer so ein Treffen, so ein unabgesprochenes Treffen, wie wir eben nach dem Comedy-Preis uns dann im Savoy treffen, trifft man sich an einer bestimmten Hotelbar, das ist ja alles da im Europa-Park, die haben ja so eine riesen Veranstaltungshalle und die haben die ganzen Hotels drumherum, also man muss nicht groß planen, sondern der Europa-Park stellt das alles schon so zur Verfügung. Und in dieser Hotelbar steht auch ein Flügel, was mir bisher gar nicht aufgefallen ist. So, und dann endete das aber damit, dass Johannes Oerding so auch sehr angetrunken mit Vincent Weiss, übrigens toller Sänger, sieht tierisch gut aus, an dem Abend auf jeden Fall Top-Typ, ich glaube auch, dass er ein Top-Typ ist, sitzt am Klavier, hervorragender Pianist und die zwei singen morgens um 4, sturzbetrunken, aber richtig super, geben quasi so ein Unplugged-Konzert,
ja.
So am Klavier. Und da habe ich noch gedacht, man denkt dann immer, ich mache ja auch auf der Bühne im abgelaufenen Programm, habe ich mich auch über Vincent Weiss lustig gemacht, ne, denn da müsste Musik sein, ja, müsste. Und so. Ey, und dann stehst du da und denkst, ey, verdammt, die haben es auch ganz schön, die haben den ganzen Rock'n'Roll sich auch reingezogen und spielen dann natürlich auch alte Rock'n'Roll-Nummern. Es war richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, muss ich schon sagen. Und auch selbst ein Michael Kelly, ein super Typ, ein guter Sänger, alles da.
Das ist ja auch in Ordnung.
Geht das so mit dem Mikro?
Ja, das ist gerade irgendwie, wäre das nur beinahe umgekippt hier.
Hallo?
Hallo.
Ist immer nur so, hallo? Herr Rundfunkrat? Wie bei Ozzy Osbourne, als da irgendwo so ein Handy klingelt und er mit dem Stuhl umfällt, weil er denkt, die Welt geht jetzt unter.
Ja,
und dann nimmt er doch dieses Handy und spricht so, hallo, spricht so Richtung Handy, ist auch gar nicht eingeschaltet.
Oh Gott, ey, was willst du von jemandem erwarten, der aus Versehen einem Vogel den Kopf abbeißt?
Aus Versehen?
Ja, es war aus Versehen. Er dachte, das wäre einfach so eine Attrappe.
Also, weil Ozzy Osbourne,
weil er
wahrscheinlich damals mit Black Sabbath noch unterwegs.
Nee, es war schon Solo. Und da er natürlich auch voll war, bis unter die Kalotte, 30 Gramm Koks, eine Flasche Whisky,
ja,
dachte er, also ein Fan würde ihm irgendwie so eine Gummifledermaus zuwerfen.
Aber es war eine Fledermaus.
Nee, es war eine Taube, glaube ich. Es war eine Taube.
Ja, siehst du, so.
Und hat er dann den Kopf abgebissen. Hat ihn aber auch, glaube ich, nie weiter so gestört, hat er auch nicht gemerkt.
Es gibt ja immer noch die mehr, auf jeden Fall die Geschichte dazu, dass er sich da eine Blutvergiftung geholt hat.
Ach, bei der Nummer?
Ja, und deshalb dann irgendwelche epileptischen Anfälle. Aber, pass auf, ich muss dir jetzt mal eine Nummer erzählen.
Ja.
Ich habe eine Dokumentation über Ozzy Osbourne gesehen. Ja? Also die frühen Jahre, Black Sabbath, die sind ja eigentlich die Erfinder des Heavy Metal. Ja,
ja, Tommy Yomi.
Kann man so sagen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
So, und dann irgendwann war es aber so weit, dass es mit Ossi nicht mehr ging. Es hatte aber keinen Zweck mehr.
Ähnlich überraschend.
Er war immer so zugedröhnt, es ging nicht mehr. Und dann haben sie ihn aus der Band rausgeschmissen. Jetzt saß, aber das wohnte er, glaube ich, schon in Los Angeles, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Die Band tourte weiter, aber keiner wollte mit neuem Sänger, keiner wollte mehr was mit Ozzy zu tun haben. Und die Tochter des Managers von Black Sabbath hat gesagt, ich sehe in dem noch was.
Ja. Yeah.
Und das war, wie heißt es?
Sharon. Ja.
Sharon, seine jetzige Frau oder ehemalige Frau, keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, die war 18 und hat sich dann durchgeschlagen in seine Messi-Wohnung da in nicht so einem guten Stadtteil von Los Angeles und hat gesagt, Junge, ich glaube an dich. Und hat ihm so einen Gitarristen besorgt, weißt du wahrscheinlich, wie der heißt?
Ja, Randy Rhoads.
Oder? Randy Rhoads. Und die hatten eine super Chemie und waren schnell dicke Freunde, aber so richtige Blutsbrüder. Und sind dann auf Tour gegangen und haben dann auch tolle Songs wieder geschrieben und waren auf Tour und waren eben im Tourbus immer unterwegs. Und beide immer gut drauf. Und jetzt fahren die mit dem Nightliner, ich glaube, es war sogar in Florida, fahren mit dem Nightliner. Die beiden hatten für sich einen Nightliner, weil es da immer so hoch herging. Und Ozzy war schon so breit, dass er schon hinten in der Lounge lag und am Pennen war. Und der Busfahrer, auch breit, sagt irgendwann, guck mal, hier vorne wohne ich. Und der Gitarrist sagt, ja, geil, ey. Was ist das denn für ein Flieger? Ja, ich bin Flieger. Ich bin ein Hobbyflieger. Ja, los, ey, halt mal an, wir fliegen jetzt. So, Ozzy war hinten am Pennen. Wahre Geschichte, alle Beteiligten wurden, außer Ozzy, auch Ozzy wurde befragt. Ja, auf jeden Fall, die fliegen und machen so einen Rundflug mit der Cessna oder was es war, von dem Busfahrer. Beide natürlich zugedröhnt, wahrscheinlich oben noch eine Leine gelegt. Und irgendwann macht es einen Knall in dem Tourbus. Ozzy liegt da, alle Fünfe von sich gestreckt. Es knallt, das Dach ist weg vom Bus und ein Flugzeug ist in ein Haus gestürzt, das Haus brennt. Ozzy kommt aus seinem Drogenschlaf, wird wach, das Dach ist weggerissen, der Busfahrer und sein bester Kumpel tot, das Haus brennt ab. Ey, das Gesicht hätte ich gerne mal gesehen.
Ja, das kommt davon. Ne?
Ey, das ist eine Rock'n'Roller-Geschichte.
Das ist eine Rock'n'Roller-Geschichte.
Okay, die ist tatsächlich noch besser als meine Hotelbar-Geschichte.
Ja, aber Rock'n'Roll, das Beste, was ich... Also,
überliefert.
Ja, also oftmals ist das so... Dann, wenn du weißt, zum Beispiel, du bist von irgendjemandem großer Fan, ne? Und dann sagst du dir als Kind immer, boah, wenn ich den einmal mal kennenlerne.
Boris Becker zum Beispiel.
Ja, oder in meinem Fall ist das, mein Bruder war großer Kiss-Fan.
Ja.
Ah. Ich war Status Quo-Fan und mein Bruder hatte zu Weihnachten Kiss Alive 2 bekommen.
Früher sagte man nur Quo, ne?
Ja, und ich hatte Quo Live bekommen.
Ja.
So. Und Jahre später ergab es sich, dass Till und Obel beim Viva Komet, ich glaube 95 oder 96, nominiert waren und sind dann also da hingefahren und Robbie Williams war da, war glaube ich das erste Jahr seiner Solo-Karriere und Kiss waren da. Und und dann habe ich saß Backstage und auf einmal sehe ich schon mal so zwei Typen und da wusste ich schon mal, in Jeans aber, da wusste ich schon, ah, das ist Paul Stanley, ungeschminkt, ne, das ist der von Kiss so.
Hast du auch sofort erkannt?
Ja, ich habe den erkannt, weil ich natürlich ein Nerd bin, ne.
Ja,
so.
Ja.
Und dann kamen die aber abends in vollem Ornament. So, und jetzt hatte ich als kleiner Junge immer gedacht, von den
Ornat.
Heißen die im vollen Ornat, nicht im Ornament? Nein, scheiße, das ist schon wieder falsch.
Ja, egal, ne? Weiter.
Also in voller Montur. Jetzt habe ich es. Im vollen, so gewichst und gestiefelt.
Ja.
So. Und ich hatte natürlich als Kind immer gedacht, boah, die sind alle 1,90, ne?
Ja, denke ich ja immer noch.
2 Meter, Eisenschuhe, Metall.
Gene Simmons, der ist bestimmt 2,30.
Ja, der ist zwar wirklich groß, ne? Aber die anderen sind jetzt alle nicht so groß, ne?
Also.
Das Schlimme ist, die standen dann so 1 Meter von mir weg und das war alles Plastik. Das war wie ein Karnevalskostüm. Das waren einfach so Pappmaché, so Frankenförter Gedächtnisstrapse da drunter. Da quoll da und dann mal so eine Speckfalte raus. Ne?
Also die haben alle gar kein Sixpack.
Nein, die haben gar kein Sixpack. Ne? Und irgendwie, es war so bestürzend. Ne? Und du hast einfach nur gedacht, Gott, ist das treu. Was sind das da für Karnevalstransen irgendwie? Das sah aus wie Frankenförter. Schlimm, ne? Und der Gitarrist Ace Frehley, der saß die ganze Zeit in voller Montur in so einem Stuhl einfach und stierte einfach geradeaus. Einfach gerade, er war praktisch gar nicht am, da kam der Manager oder sein Betreuer und wollte ihm sagen, dass er jetzt, dass er seine Tasche hätte. Ne?
Ja.
Und das lief dann wie voll ab. Der ging dann an den Sessel ran, beugte sich runter und schrie dem wirklich ins Ohr. Ace! 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 Viermal hintereinander, ne? Beim vierten Mal drehte Ace mit der Geschwindigkeit dieses Faultiers von Zoomania seinen Kopf in Richtung Schallquelle und guckte fragend: Ace! I've got your back! I've got your back! Ace! I've got your back!
Ich kotz gleich.
Und brüllte wie so ein abgestochenes Schwein auf den Typen ein, dass er seine Tasche hätte, ne? Und das Faultier von Zoomania drehte, nickte dann einmal so, aber so. Und guckte dann einfach wieder, das ganze spielte sich so einer von anderthalb Minuten ab. Dann standen die anderen drei Transen da rum. Und dann wurde, so hieß es jetzt, rauf auf die Bühne. Und dann kam so ein vierschrötiger Roadie, so ein Karussellbremser, zog Ace an dem Kragen aus diesem Stuhl hoch, packte den unter Rüstung da unterm Arsch und schob den einfach vor sich her. Ging einfach mit dem, weil er gar nicht mehr gerade gehen konnte.
Da ist das Mikrofon.
Weil er nicht mehr gerade gehen konnte. Der war so zugedröhnt. Ne? Und ich habe das einfach so gesehen und habe gedacht, gut, dass das mein Bruder jetzt nicht sehen muss. Das war, und von da
wollte ich... Entwürdigend.
Von da habe ich mir wirklich fest vorgenommen, nein, ich möchte Keith Richards nicht kennenlernen. Ich möchte die alle, ich weiß es nicht. Ich möchte die, da gehen Träume wirklich kaputt.
Ja.
Das ist so.
Aber jetzt hast du mich natürlich, jetzt werde ich tatsächlich zum KISS-Konzert gehen.
Ja.
Zum ersten Mal, ich war immer ein großer KISS-Hasser. Ich habe den ganzen Hype nie verstanden, aber jetzt gehe ich doch mal hin. Aber ich glaube, die Nummern, die ich als Nicht-Kiss-Fan kenne, das sind nicht die guten Nummern von Kiss, ne?
Ich weiß es nicht. Also
ja, I Was Made for Loving You ist ja, glaube ich, nur der Disco-Welle damals geschuldet, ne?
Ja, für viele.
Also die wollten es ja eigentlich, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, die berühmteste Nummer ist immer noch irgendwie so Detroit Rock City, ne?
Braucht man für so eine Nummer?
Feeling good on a Saturday night. Du.
Ey, weißt du, was ich bei solchen Nummern immer denke? Da steht ja immer komponiert von. Und dann denke ich immer, muss so eine Nummer denn überhaupt komponiert werden? Naja, auf jeden Fall, ich meine, du kennst ja meine typische Aversion gegen Kiss und dass ich sage, selbst die Flippers haben mehr Rock. Was natürlich total überzogen ist. Bezieht sich ja eigentlich auch nur auf zwei Nummern, nämlich auf... hier, wie heißt denn, die ich gerade noch zitiert habe, die, ich hätte es beide gesagt, give me all your loving. I was made for loving you, baby. Und God gave rock and roll to you.
Ja, das ist aber von Russ Ballard geschrieben worden.
Ja, ich weiß, die Band hat die Nummer nur berühmt gemacht, sagen wir es mal so. Ja, auf die beiden Nummern bezieht sich das, die ich einfach auf... God gave rock and roll to you.
Das ist nicht der älteste Moment.
Ja, muss man so eine Nummer überhaupt schreiben? Ich meine, da kann man doch sagen, wir spielen jetzt mal irgendwas und dann kommt so eine Nummer dabei raus. Aber egal.
Aber wo waren wir eben bei den Flippers? Aber da kennst du doch die
Geschichten,
das müssen doch ganz böse Buben gewesen sein, oder?
Darf ich vielleicht mal kurz die Geschichte erzählen? Ich weiß, damals bin ich heute auch noch verbunden mit so einer großen Produktionsfirma, die so die Lichttechnik und Tontechnik für alle, teilweise weltweit, Tourneen für große Acts bringt. Und die hatten damals die Anfrage... glaube ich, denn die Flippers wollten zum ersten Mal eine große Tour machen. Die Flippers haben ja so zwei Karrieren. Es gab so einmal bis Weine nicht kleine Eva.
Ja.
So, und dann verschwanden die erstmal wieder in Schützenfestzelten und so. Und dann kamen hier so Lotusblüte und. Ich kenne jetzt, ich bin auch nicht wirklich bewandert, aber das war dann eine ganz große Karriere. Und dann ging das plötzlich los. Alles war ausverkauft.
Die rote Sonne von Barbados.
Die rote Sonne von Barbados. Alles war ausverkauft. Aber die Jungs haben zu der Zeit oder bis zum Schluss wahrscheinlich sehr provinziell gedacht. Das heißt, irgendein Schwager von einem da aus der Band machte die Technik. Die bestand aber darin, dass man jetzt, wenn man plötzlich die Olympiahalle spielte, nicht zwei Boxen auf Hochständer dahinstellte, sondern vier. Ne? So, und Jürgen Schürmann als einer der beiden Manager dieser Technikfirma hat er erkannt und fuhr dann dahin und hat die versucht dazu überzeugen, wir machen das jetzt alles ganz anders. Und Bühnendeko. Und dann gab es das erste Meeting mit der Band, da war ich sogar noch dabei. Und dann hat Jürgen so vorgestellt, wir machen ein neues Lichtkonzept, wir machen so Boxenwände und wir machen eine Deko auf der Bühne, wo die alle drei sagten, was soll das denn? Und Manni, der Drummer, sagte dann irgendwann, der so zwischendurch immer so kurz wegnickte, in dem Meeting.
Pinte ein.
Ja, sagte immer, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ich habe da nichts mit zu tun. Und schlief dann endgültig ein. Da muss ich sogar nochmal. Und dieses Meeting fand statt bei Manni zu Hause. Bei Manfred, da in der Nähe von Karlsruhe. Ich glaube in Durmersheim. So, wir kommen zu so einer Villa. Stell dir die größte Villa vor, die du jemals gesehen hast. So am Hang gebaut, aber eben fuhr so vorne vor. Eine Vierfachgarage. In dieser Garage war so ein SL, so ein Mercedes. Alles von Mercedes, weil die eben Sponsor war. Mercedes EL, dann dieses Förster-Auto, diese G-Klasse. Dann noch eine S-Klasse natürlich, 600 Sek oder Seel. Und noch irgendein Mercedes, so ein kleiner Flitzer noch dazu. Naja, auf jeden Fall, wir sitzen bei Manni in der Küche und machen dieses Meeting. Und er sagt, wir können machen, was ihr wollt, Hauptsache, ihr habt da nichts mit zu tun. Und irgendwann, der hatte noch eine junge Tochter. Also kommt so ein kleines Mädchen in die Küche gerannt mit Schwimmflügeln. Wir sitzen in diesem Meeting für die große Technik, für die große Deutschland-Tournee. Und Papa, darf ich schwimmen? Und er guckt so und grinst irgendwann und sagt, ja, komm. So, dann, dieses Mädchen macht eine Tür auf und du guckst von der Küche aus in Hallenbad so groß, also Olympia-Ausmaße, wo du die Erdkrümmung siehst und die Kurze nimmt aus der Küche Anlauf und springt in dieses Hallenbad und ihr dreht sich um und guckt in unsere verdutzten Gesichter und sagt, kannst ja nicht immer Nein sagen. Naja, auf jeden Fall gingen die dann auf Tour. Und dann hieß es erst in der Technikfirma, du musstest Leute suchen, Techniker war. Also, ich geh doch nicht mit Flippers auf Tour.
So eine Scheiße.
Das ist Erdrück, ich krieg nie wieder einen Job im Rock'n'Roll. Ja, ne?
Verbrannte Erde.
Naja, auf jeden Fall, erster Job, Halle Münsterland, weil sie da auch geprobt hatten. Und dann ging der technische Leiter rum und holte die Jungs ab. Die Flippers, die drei Flippers, eben Olaf, Bernd und Manni. Ne? Und alles andere, es war ja teilweise Vollplayback. Alle anderen, die auf der Bühne standen, waren gar keine Musiker. Der Busfahrer hat die Keyboards bedient. Ne?
Der Busfahrer?
Und weißt du warum? Weil dem der Anzug passte. Ja,
das stimmt alles wirklich.
Pass auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der TL, der damals rumging, ist ja auch scheißegal. Klopft an die Tür von Bernd. Bernd, ja, es geht los. Ja, Bernd kommt raus. Ne? Dann in die Garderobe von Olaf. Olaf, es geht los. Ja, alles klar. Garderobe Manni. Also der Schlagzeuger, der war immer der Spaßvogel. Was da aber noch keiner wusste. Manni, ja, in die Tür rein. Da hatte Manni sich aber hinter der Tür versteckt und hatte so ein Insektenspray und sprühte dann zu seinem eigenen Vergnügen den TL erstmal damit ein.
Und dann TL. Was ist ein TL? Teelöffel, Teelicht? Ja, du wirfst hier wieder mit Fachausdrucken
rum. Till Loneder, Falso Pornos da. Nein, der TL ist der technische Leiter einer Produktion. Der ist quasi so der Bauleiter der Produktion. Naja, so fing das an. Auf jeden Fall, es ging nur drum, Spaß zu haben. Pass auf, und jetzt kommt. Und die Band hatte auf der Tour, und es war schon eine große Deutschland-Tour mit Lanxess Arena, mit Olympiahalle, Mercedes-Benz Arena, was weiß ich. Die Band hatte kein Catering. Die fuhren immer irgendwo vorm Job in so einen Landgasthof und haben da was gegessen. Und dann kriegten die ja vor Ort mit, dass für die Crew, die ja mittlerweile auch schon aus 30 Leuten bestand, ein Catering war. Und so nach vier oder fünf Terminen hat Olaf im Namen der Band den TL gefragt, ob sie im Catering auch mal essen dürfen. Sie würden das auch bezahlen. Ey, und dann stellte sich raus, die feinsten Kerle der Welt. Spaß, und es ging nur um Spaß.
Hast du mir nicht mehr erzählt, dass dieser Manni auf allen Vieren über die Bühne gekommen ist?
Genau. Und dann gab es irgendwann 25 Jahre Flippers, großer Galaabend vom ZDF in der Olympiahalle in München. Ne? Alle Symphonieorchester, alle im weißen Smoking, die Flippers auch im weißen Smoking. Und weil Manni immer so viel Scheiße baute, wurde gesagt, pass auf, Manni, heute hier, großer Galaabend, 25 oder 30 Jahre Flipper, ZDF ist mit 15 Kameras vor Ort, Regie, da Halle ausgeläuft. Heute bitte keine Scheiße. Ja, okay, alles klar.
Das ist schon eine Ansage.
Natürlich.
Geil.
So, und dann... dann dauerte es, glaube ich, bis zum zweiten oder dritten Lied. Manni stand da von seinem Schlagzeug auf. Song ging natürlich weiter, auch Schlagzeug, weil das war ja alles Playback. Und ging in seinem weißen Smoking auf allen Vieren an die Bühnenkante und fing an, die erste Reihe an zu bellen. Auf jeden Fall führte das irgendwann dazu, dass in dieser Technikfirma es all die Jahre danach sich drum geprügelt wurde, wer mit den Flippers auf Tour fahren durfte, weil das so feine Kerle waren.
Ja, siehst du, so
das
kann man...
Das ist Rock'n'Roll.
Ja, das ist Rock'n'Roll. Und da siehst du Kiss in Transen-Karnevalskostüm.
Was hat er noch gerufen?
I got your back.
Ey! Ja, großartig. Ja,
Das ist ja das Faszinierende, dass man sich so täuscht. Oder was ich auch immer gut finde, ist ja heute in den sozialen Medien, ist das ja so, zum Beispiel Dieter Thomas Heck stirbt.
Ja.
Ne?
Oh ja.
So.
Ja, ja, ja.
Oder was ja.
Den jetzt schon noch keiner mehr kennt.
Ja, ja. Wir müssen ja auch jetzt, klar, alle Menschen müssen sterben, das ist völlig richtig.
Der war 80, glaube ich, gerade geworden.
Ich weiß es gar nicht. Für mich war er immer 80.
Ja.
Entschuldigung, dass ich hier so huste.
Ja.
Aber dieses Ace-Schreien, das hat mich so mitgenommen.
Du schonst dich nicht.
Mhm.
Ja? Du bist ein alter Schonhase.
Und das Interessante, was ich dann so oft denke, ist, dann fangen die Leute überall an zu schreiben, was das für ein Verlust ist. Dieter Thomas Heck, wie großartig.
Einer der Großen.
Einer der ganz Großen. Einer der Größten tritt ab und Leute in unserem Alter und was weiß ich und auch die Jungen, alle sind total ergriffen. Und ich komme dann immer gar nicht klar, weil ich denke immer, ey, das war doch der Feind früher, oder?
Ja, Lia, Schlager,
ey, das war
der
doch
Feind.
Das Schlimmste überhaupt. Hitparade.
Ey, weißt du noch, dass Schlager insgesamt der Todfeind war, der Endgegner?
Absolut. Und dass man das verachtet hatte, dieses Geschwafel, dieses, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen jetzt sage, der nächste Künstler.
Interpret.
Der Interpret, der hier heute Abend auf dieser Bühne für Sie singen wird, dann wissen Sie, meine Damen und Herren, dann hat er immer gerne auf den Boden geguckt, um so eine Wichtigkeit zu erzeugen. So eine,
ja, er hatte einfach Wortfindungsstörungen aufgrund der ganzen Sauferei, ne? Und das wurde ihm hinterher als rhetorische Grundlage ausgelegt.
Ey, und da kann ich dir sagen, als ich den Typen das erste Mal, also das war nicht nur der Feind, da hat man sich drüber lustig gemacht, den hat man verarscht einfach. Und dann waren wir als junge Künstler in so einer ZDF-Fernsehsendung, sitzen in so einer scheiß Kantine wie üblich. Und dann kommt der rein und, ja, auch so junge Burschen, kommt der rein und bestellt in dieser Kantine genauso dämlich, wie er Bata Illich angesagt hat. Aha, ja, das sieht ja sehr lecker aus. Ich hätte gerne 3 Bratwürste und 3 mal Brat. Kartoffeln.
Das war wahrscheinlich alles für ihn, oder?
Ja, keine Ahnung, aber das Ganze war so absurd, dass man denkt, wie kann man, und wenn die jetzt, das ist doch nicht, was stimmt da mit uns nicht? Warum?
Ja, aber eigentlich sind ja alle alternde Stars, schau mich an, scheiße.
Burt Reynolds, also ganz Facebook war voll und
ja,
alle fanden die Filme gut und du dachtest dir nur, ey, die Filme, die waren doch einfach der letzte Scheiß.
Na, ich habe Nils Bokelberg, den ich sehr mag, jetzt im heutigen Jargon schon fast wieder verehre, aber das ist natürlich Blödsinn, man kann ja, das ist einfach ein zu großes, ich mag Nils Bokelberg sehr und der ist so ein Burt Reynolds Fan und wollte den auf Facebook als Schauspieler verkaufen. Ne? Und
ehrlich?
Ja, wenn du mal guckst, ey, der hat ja auch nie irgendeinen guten Film gemacht. Ne? Und
ja,
ein Schlitzohr, oder...
Dann wird dann immer gerne Boogie Nights herangeführt.
Stimmt, da war eigentlich am besten. Aber wie viel Text hat er in Boogie Nights? 30 Sätze?
Ich glaube, dass Mark Wahlberg eigentlich, glaube ich, noch besser ist.
Alle anderen haben toll gespielt. Er war umgeben von tollen Schauspielern. Und sein bester Satz war als
Die Rothaarige nochmal, die war die Beste.
Julianne Moore.
Julianne Moore. Die war die Beste in dem ganzen Film.
Ja, Mark Wahlberg war auch gut. Aber Julianne Moore ist eine Göttin des Schauspiels, natürlich.
Wenn du doch neu hier ein ausgekochtes Schlatzohr, wenn du das so siehst, irgendwie auf, das war doch Müll. Das war doch Trash, oder nicht?
Total, der ganze Typ war Trash. Und er hat es ja auch am Ende seines Lebens bewiesen. Ach, am Ende, die letzten 30 Jahre.
Er hat doch alles Gute abgelehnt, der sollte doch James Bond werden oder irgendwas. Ja, der muss doof wie Brot gewesen sein.
Sicher, eigentlich war der Türsteher, ein schlechter Türsteher.
Das gibt's doch gar nicht irgendwie, ne? Du machst den James Bond. Ja, keinen Bock drauf, was soll der Scheiß?
Aber das war tatsächlich auch der beste Satz in Boogie Nights, den Burt Reynolds sprechen durfte. Er war ja Produzent, der Pornoproduzent. Ich habe hier einen interessanten Jungen für dich. Ja. Sag mal, ich habe mir ich habe mir einen neuen Namen, einen Künstlernamen ausgedacht. Ja, sag mal. Das zieht sich da auch so durch. Ja, wie denn? Dirk Diggler. Oh ja, der Name ist... Auf jeden Fall erst mal vor der Kamera und dann weiß doch Dirk Diggler nicht, dass man den Cumshot in die Kamera machen muss und so spritzt einfach ab. Und dann fragt doch irgendwann, sagen die alle Scheiße, ganze Team sagt Scheiße, ey, jetzt hat der einfach schon abgespritzt und so. Und Dirk Diggler sagt in der Rolle, ich kann es direkt nochmal machen. Wie, ehrlich? Wie, direkt nochmal? Ja, kannst du direkt nochmal. Da kommt sein großes Talent eben raus.
Ja.
Neben dem Riesending von...
Jeder hat eine Gabe.
Ja, und dann sagt Burt Reynolds, lehnt sich so zurück und die filmen dann nochmal den Cumshot. Und er sagt, das ist das Beste, was wir jemals gemacht haben. Und das ist wirklich so... ich werde mir den Film gleich nochmal angucken. Aber gibt es so in den letzten Wochen aus seinem normalen Alltag... Eine Situation, wo du gedacht hast, ey, ich lache mich hier gleich kaputt. Mir fällt gerade so eine Nummer ein, die ich letztens von Felix Lobrecht mal gesehen habe. Und die stimmte auch. Er sagte so, du bist in so einem neuen Haus, Berlin, großes Haus. Da kommt der Hausmeister, ist voll bepackt. Aber beide Seiten wollen freundlich sein. Er als neuer Mieter will zum Hausmeister, weil man will ja wahrscheinlich. Und der Hausmeister will auch freundlich sein, hat aber keine Hand frei, um die Hand zu geben. Und dann Leute, die dann nur so den Finger rausstrecken. Ich mach mal so, ne? Und dann beschreibt er, wie er den kleinen Finger von dem Hausmeister und schon fast so Wichsbewegung mit dem Finger. Und das ist einfach todwitzig. Und du weißt, hat wahrscheinlich genauso stattgefunden. Ja, ne?
Natürlich.
Ja, ey, da habe ich mich totgelacht an der Stelle. Ich hatte es mal umgekehrt. Okay, die Nummer hat jetzt keine richtige Pointe oder wenn dann nur am Anfang. Ich fahre mit dem Zug von Berlin ins Ruhrgebiet und schon in Spandau und ich saß im Speisewagen. So, und wie man dann so ist im Speisewagen, man nimmt diesen kleinen Tisch, wo nur da ein Platz ist, gegenüberliegenden Platz und der eigene und dazwischen ist ein kleiner Tisch und man packt natürlich sein ganzes Gebimsel und Koffer und alles und Mantel, packt man auf den Sitz, der frei ist, damit bloß keiner sich da hinsetzt.
Natürlich.
Ne? Auch eigentlich Blödsinn, aber ich mach das auch, obwohl ich so kontaktfreudig bin. So, und schon in Spandau kommt ein Typ. Und weil der Zug so voll war, stellt er sich dahin und sagt, bitte nehmen Sie doch Ihre Sachen da weg, ich möchte da sitzen. So innerlich, ich natürlich schon am Toben. Und wie du eben schon sagst, was sagt man? Ich stehe auf und stehe so mit der Nase 5 Zentimeter vor seiner Nase. Ein sehr seriös wirkender Mensch, so Mitte 50, ja, steht da. Und wir haben unsere Nase stehen voneinander und ich sag so, du Arschloch. Und dann haben wir beide so gegeiert. Er musste auch so lachen, weil er kannte halt von sich selber auch wohl dieses Gefühl.
Ja.
Dann haben wir so gegeiert und dann stellte sich raus, das war der Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf. So, und dann habe ich ihm geholfen und er mir geholfen, unsere Sachen zu verstauen unterm Sitz und da irgendwo. Und dann haben wir uns so dermaßen geil unterhalten bis Düsseldorf.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, und im Alltag ist es. Im Alltag ist das alles.
Beste Geschichte, die mir je im Zug ever passiert ist.
Ja,
ist,
ich weiß schon, was kommt, aber erzähl sie mal.
Ich erzähl sie trotzdem, weil es auch so typisch ist, eigentlich auch für mich, dass ich eigentlich so oft in mir verbohrt bin und so mit mir selber beschäftigt bin, was sehr...
Also vorausschicken möchte ich auch mal, dass du in der Bahn, das geht glaube ich jedem so, in der Bahn versucht man möglichst erstmal für sich alleine zu bleiben.
Ja, natürlich.
Obwohl das, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber man versucht
ich das. Ich kann das einfach, in meinem Fall sagen, ich bin ja ein bisschen so, so der Typ, der sich immer die Hände so wie heißt das hier, so mit Desinfektionsmittel
oder so.
Ja, ja, ich bin ja ein bisschen so ein Sagrotan. So ein Sagrotan-Heini. Ne? Und ich bin ja auch irgendwie immer so ein bisschen, haben wir ja schon mal festgestellt, ne? Auf den zweiten Blick. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich...
Du hast nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier.
Ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremde, genau. So, auf jeden Fall, mein Schwiegervater war gestorben im Januar. Und ich sollte nur 2 Wochen später zur Kulturbörse nach Freiburg. Jetzt war ich ja einstmals ein gefeierter Star bei Till und Obel.
Und die Kulturbörse ist so eine Messe für Kleinkunst,
Kleinkunst
und so weiter, wo dann eben die Kulturvereine auch sind und sich Sachen ansehen.
Mittlerweile war ich solo und ich war überhaupt kein Star mehr, sondern ich war einfach völlig unten angekommen, von tausender Hallen runter auf 20 Leute. Hat keinen interessiert, was ich zu sagen hatte. War einfach alles scheiße. Schwiegervater war gestorben und ich musste mich also jetzt da auch noch, ich kann mir vor, wie so eine Werbebratwurst auf der, beißen Sie mal rein, wie lecker ich bin, ey. Freiburger Kulturbörse.
Das
ich
ist auch wirklich das Letzte,
oder? Alle verachtet. Ich fand Freiburg schon scheiße.
Eine tolle Stadt
übrigens. Ja, aber im Winter doch nicht.
Ja, aber
es war Januar.
Diese Kulturbörse ist wirklich das allerletzte.
Es war der Vorhof zur Hölle.
Ausfahrt.
Es war eine weitere Demütigung in meiner Karriere als Solokünstler.
Was eine Drecksveranstaltung.
Ey, wirklich so. Also, ich schon schlecht gelaunt, musste mit dem Zug fahren. Es schneite auch noch. Ich sitze also in dem Zug und denke von vornherein schon, wenn sich jetzt noch einer neben mich setzt, so ein stinkendes Knoblauchmonster oder irgend so ein vollgeschweißter, weißt du, wo die Daunenjacke schon die ganze Feuchtigkeit von innen aufsaugt.
Von Jahren, die Feuchtigkeit von den Schweiß von Jahren.
Wo die Hautschuppen so langsam auf das dunkle Blau der Jacke rieseln. So mit einer Maulkelle, wo du sofort weißt, von allen lieblichen Weißweinen ist ihm der Dornkart am liebsten. So ekelerregend. Ich hatte da gar keinen Bock drauf. Hatte also noch mehr einen bemühten Gesichtsausdruck wie vorsichtig, ich beiße, sprich mich bloß nicht an. So, das ging bis Köln gut. In Köln ging die Tür auf und ich dachte schon, oh, ich guckte schon raus durchs Fenster und dachte, ach du Scheiße, so viele Leute, wie verteidige ich jetzt? Wie kann ich klar machen? So, da kommt so ein kleiner Typ rein, hat eine Kapuze auf und eine beschlagene Brille und sagt so zu mir, oh, hallo! Ich sehe, da ist ja noch frei. Ist da frei? Und ich sage einfach nur, nein, verpiss dich. Ja, aber da ist doch frei. Ist nicht, das ist doch frei. Junge, hast du mich nicht verstanden? Da ist nicht frei. Ne? Ja, aber da ist doch... Ey, Junge, hast du mich nicht verstanden? Zieh Leine, geh weiter, mach, dass du wegkommst. Ja, aber... Dann ging er raus. Und ich dachte einfach nur, es ist mir scheißegal, da kann ich jetzt mit leben, dass der, auch wenn das, ich wollte einfach nur Ruhe, ich wollte in Ruhe trauern um meinen Schwiegervater, ich wollte nicht angesprochen werden. So, kurz vor Freiburg kriege ich eine SMS von meinem Agenten. Wann kommst du an? Und PS, was hast du eigentlich im Zug mit Hennes Bender gemacht? Oh Gott.
Den du schon lange kennst.
Den ich schon lange kenne. Oh, in Gott. Dem Moment war ich derjenige, der seine Daunenjacke in 0, nichts, ey, mir rauschten Niagara-Fälle durch den Klempner Pfirsich. Ey, ich war schweißgebadet und dachte nur, ach du Scheiße, das geschieht dir recht. Du Schwein, wie kannst du denn nur so überhaupt? Das war ja auch so mies von dir. Ich hatte mich eigentlich auch schon wirklich so ein bisschen geschämt. Ne, weil ich dachte, so gehst du mit kleinen
Nachwuchskünstlern.
Ja. Aber was soll ich dir sagen? Ich habe das Ding nur umgebogen. Ich habe mich wirklich wortreich entschuldigt.
Dieses ganze Ereignis Bahn finde ich großartig. Also auch die Mitarbeiter da, wie sie sich dann teilweise bemühen. Ja, du fährst ja nicht so oft Bahn.
Ja, aber es gibt ja so Typen, wenn ich einen habe, wenn ich Bahn fahre, dann ist immer das Klischee.
Ja, weil
ich
du das sitze willst.
Wirklich
du
ein willst, und vor mir passiert. Sagt einer, ja, Helmut, hörst du mich? Helmut! Und brüllt eine halbe Stunde.
In sein Handy.
Ja, in sein Handy.
Ist doch lustig.
Nein.
Ach so. Das wusste ich nicht.
Ja.
Ich habe da wirklich auch letztens erlebt. Ne? 100er Rohr, habe ich doch gesagt. 100er Rohr. Der hatte wohl so eine Firma, also das konnte man aus dem Gespräch nehmen, für Klempnerei, Dachrinnen, Abwasser und so. 100er. 50er, das scheißen die mir doch alles zu. 100er. Mensch, ey, da bin ich mal einmal auf der Messe. Da baut ihr mir dann 50er rein. Ihr Penner. Ey, das ist doch großartig. Also, das,
ja, natürlich.
Woanders dazu Eintritt für sowas.
Oder aber wenn, ich habe immer nur Helmut.
Wenn so Schaffner kommen und du siehst, so deren Privatleben kollidiert völlig mit dieser Uniform. Ja. So Typen, was weiß ich, so leichter Irokesenschnitt. Also diese Tunnel in den Ohren.
Ach so, diese Dinger,
so,
diese...
So tätowiert, Nasenpiercing.
Was die Ohrenteller ganz breit macht.
Genau,
ja,
sowas.
Was wir früher von den Maasai kannten.
Genau, quasi, da kommt so ein Maasai in Bahnuniform.
Ein weißer Maasai.
In Bahnuniform und hat dann, die Uniform ist ja wirklich furchtbar, ne? So mit ja. So einer roten Krawatte und so und Manschettenknöpfe gar. Ey, und dann steht da der weiße Maasai vor dir, ne, der morgen halb Europa in Blutbad stürzt und hantiert mit seinem antiquierten Bahngerät.
Ja, ja.
Und muss dich jetzt neuerdings fragen, was möchten Sie gerne trinken?
Ne? Ah, echt?
Ja, und ich sage ja mittlerweile auch immer, ne, wenn ich in der ersten Klasse sitze und habe nur zweite Klasse-Ticket und da kommt der weiße Maasai und wir kontrollieren, ich sage ja immer, Junge, noch ein Wort und ich bestell zwei Hefen und das Rührei.
Hat er schon Sonne schießen?
Ich bin auf die Tour, bin ich tatsächlich mal von Stuttgart nach Münster umsonst gefahren, weil der Typ fand das alles so interessant, dass er vergessen hat, meine Fahrkarte zu kontrollieren und hat dann immer mal so eine Runde gemacht und setzte sich dann wieder zu mir und wir haben uns unterhalten und kurz vor Köln sag ich zu ihm, ich muss noch eine Karte kaufen. Ich habe gar keine Karte. Im ICE war das. Und er sagt, ach komm, jetzt ist doch auch egal. Also ich habe so viele tolle Erlebnisse. Ich habe sogar mal, das ist aber ganz lange her, da bin ich von Florenz aus, ich bin mal mit dem Fahrrad nach Florenz gefahren, andere Geschichte, erzähle ich an anderer Stelle, bin zurück und habe im Zug gevögelt mit einer Schweizerin.
Hallo,
Regie? Ich kam aus, das ist lange her, ich kam aus Florenz, wie gesagt, war mit dem Kumpel nach Florenz gefahren mit dem Fahrrad, ungeplant, wir sind einfach losgefahren, wir wussten nicht, was wir machen sollen, sind wir einfach mit dem Fahrrad los, er hatte ein Akkordeon, da war ich so ein kleines Schlagzeug und wir haben unterwegs immer gespielt, wie gesagt, andere Geschichte, so und irgendwann hieß es dann, jetzt müssen wir auch langsam wieder zurück, wir haben Tourtermine mit der damaligen Band, mit der ich unterwegs war, ja, und wir zurück und in Bologna, es wurde langsam Abend, stieg dann eine reizende Schweizer Lehrerin zu. Und dann saßen wir so im Abteil, unterhielten uns, unsere Herzen kamen näher und dann, mein Kumpel war schon am Schlafen und dann sind wir so aus dem kleinen Abteil rausgegangen und haben uns so ins Fenster, man konnte damals die Fenster ja noch öffnen in den Zügen.
Ja, ja.
Und dann habe ich so ein Handtuch geholt, ich hatte ein Handtuch dabei, so, damit man sich besser aufstützen kann, habe so den Sternenhimmel betrachtet und dann sind wir irgendwann wieder ins Abteil und wir haben gevögelt und während ich da so am Ackern war, wie eine Ölförderpumpe am Aralsee, sehe ich, dass mein Kumpel schon wach geworden war und so, aber er blieb still und guckte sich das Ganze so an, wie ich da so am Ackern war, ne? Ja. Und so eine grinsende Zustimmung, so ein grinsendes Nicken, so nach dem Motto, guter Job, Alter.
Ja.
So, und irgendwann rollte ich mich zur Seite, nachdem meine Augen gebrochen waren und mein Kumpel, auch Musiker, das ist mit Schmerz los. Oh, fragte die dann, sag mal, kann ich auch mal? Und sie hat sich bei ihm entschuldigt, das war das Allerbeste. In diesem Schweizer Dialekt, oder? Ja, das tut mir leid. Ich muss auch ein bisschen mit dem Herzen immer dabei sein. Wir hatten uns ja gerade erst kennengelernt. Ne? Ja, das war mein Zug.
Nicht mehr.
Deswegen, immer wenn ich Bologna höre, kriege ich Ständer.
Ja, Spaghetti Bologna.
Und findest du das normal?
Ja, ich finde das normal, weil das ist natürlich eine sehr anrührende Geschichte. Das ist ja...
Wir verloren uns danach so ein bisschen aus den Augen.
Ja, das ist ja meistens so. Ne?
Ja, Tinder gab es ja noch nicht. Ich hab,
Aber das ist doch immer...
Das also, war unabgesprochen. Plötzlich waren wir am Vögel.
Ja, eigentlich steht diese ganze Folge für mich unter diesem Stern Alltagskomödie.
Sag mal, Till, habe ich dir mal erzählt, wie ich fast mal in der Badewanne ertrunken wäre? nicht als Kind, sondern vor ein paar Jahren.
Meinst du die... Du wolltest mir mal erzählen, wie du in Bremen in so einer...
Nein, hör auf, das kann man nicht senden.
Also okay, dann mach nochmal. Dann reagiere ich da nicht. Dann sag ich einfach
ja, lass alles drin, lass alles genauso drin. Hab ich dir mal erzählt, wie ich schwimmen gelernt habe?
Nee.
Mich hat mein Alter nämlich damals einfach vom Dreier geworfen. Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja?
Ich schalte das Jugendamt ein.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.